SWR 2 Leben.
Also Alkohol ist für mich in erster Linie Genussmittel. Alkohol dient mir dazu, beispielsweise abends nach der Arbeit zu entspannen.
Ich habe Freunde und Bekannte gefragt, wofür sie Alkohol brauchen. Wann und warum?
Ich benutze Alkohol sowohl nach der Arbeit als Entspannungstrunk, als auch prinzipiell abends dafür, dass ich so ein bisschen mehr inspiriert werde und so ein bisschen mehr, ja, auf Tour komme.
Es passiert eher aus einer positiven Stimmung heraus.
Ja, ein Freund von mir sagt das immer ganz lustig. Alkohol ist soziales Gleitgel oder soziales Schmiermittel. Alkohol dient dazu, und das habe ich des Öfteren auch schon gemerkt, dass man einfach besser mit Leuten in Kontakt kommt, dass man besser kommunizieren kann, dass man offener ist.
Ich selbst trinke gerne Wein, wenn ich mich mit Freunden treffe. Und manchmal auch allein, wenn ich denke, dass es mir hilft, um abzuschalten. Denn Alkohol kann Gedanken betäuben, wenn auch nur für kurze Zeit. Manchmal sage ich zu Freunden, ich kann jeden verstehen, der in dieser Gesellschaft zum Alkoholiker wird. Es ist ein sonniger Tag, als ich losfahre. Als ich auf dem Parkplatz in Seranhof ankomme, der obere Teil des Dorfes, der leicht am Hang liegt, bin ich umgeben von sanierten bäuerlichen Gebäuden und großen alten Bäumen. Ich sehe einen Kiesweg, der vermutlich runter zum See führt, rein in eine dichte grüne Landschaft. Noch bevor ich mich orientieren kann, werde ich von zwei freundlichen Gesichtern begrüßt. Ein älteres Paar, das Händchen haltend auf mich zukommt. Heinz und Martina Nietzsche, mit denen ich verabredet bin und mit denen hier alles begonnen hat.
Danke, euch auch.
Wir gehen die Stufen zum ehemaligen Pfarrhaus hoch.
Was ist Ihnen aufgefallen?
Ein sehr schönes Schild haben Sie gemacht.
Willkommen in der SOS-Station.
Das kannten Sie noch nicht?
Nein, das ist erst neu hingekommen.
Wir stehen vor der Eingangstür auf der Terrasse.
Das haben wir Lügenterrasse genannt, weil hier haben unsere Männer immer gesessen und geraucht und da wurden dann ihre ganzen Geschichten erzählt.
Wussten Sie das?
Nee.
Sie rauchen nämlich jetzt hier auch gerade.
Ja, man steht hier halt überwiegend und,
genau. Und raucht und schmust mit den Katzen.
Ja, das ist so leibhaftig daran.
Das ist Ihr ehemaliges Zuhause?
Ja, wo die gesamte Arbeit begonnen hat. Hier dahinter war früher die Küche.
Ja.
Und dann haben wir hier unseren Speiseraum gehabt und unsere Andachten. Alles lief eigentlich in diesem Raum.
Der 76-jährige Heinz Nietzsche und seine Frau Martina zeigen mir sowas wie ihr Vermächtnis. 1971 begann Nietzsche, der gläubige Automechaniker, sich hier um Alkoholiker zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt Pionierarbeit. Hilfe für Alkoholkranke gab es damals in der DDR nicht. Im Gegenteil, Säufer galten als Täter, die dem System schadeten. Nietzsche aber hatte eine Mission: die Alkoholiker von der Straße holen und ihnen, dann später zusammen mit seiner Frau Martina, eine Art Familie bieten. Bis 2001 haben die beiden ihre Arbeit hier im Ort aufrechterhalten.
Und ihre Kinder, die haben hier dann mit den Männern auch miteinander gesprochen, gespielt?
Wie unsere muss ich Kinder, vorstellen? Die waren voll mittendrin in der ganzen Sache.
Und auch jeder unserer Kinder hat einen Lieblingsonkel gehabt. Und dann wurde uns gesagt, ihr werdet schon sehen, was das einbringt, wenn eure Kinder mit solchen Verbrechern Kontakt haben.
Auch wenn es schwer ist, über 40 Jahre Arbeit in ein paar wenigen Antworten unterzubringen, will ich von Heinz Nietzsche wissen, wie er auf die Idee kam, sich um Trinker zu kümmern, ohne medizinische Ausbildung.
Ich muss sagen, ich bin mit 15 Jahren zum persönlichen Glauben an Gott gekommen und dadurch zog in mein Leben auch ein Interesse, besonders für die Randgruppen ein.
Wie kam es dazu, warum Alkoholiker?
Weil das eigentlich schwache Leute sind, die von vielen übersehen werden, nicht geachtet werden.
Und hatten Sie in irgendeiner Form Erfahrung?
Ich kann mir schwer vorstellen, dass man einfach beschließen kann, ab jetzt kümmere ich mich um süchtige, kranke Menschen, ohne Vorwissen.
Ich habe einen Freund gehabt, das ist Dr. Klaus Richter. Als hier unsere Zeit begann mit der Arbeit, hatte er als Chefarzt in Neurobien in der Klinik gearbeitet. Er hat natürlich auch uns beraten. Wir haben gewusst, was wir eigentlich zu tun und zu lassen haben, wenn wir einem Alkoholiker begegnen.
Ich will wissen, wie genau es ihn nach Seran verschlagen hat.
Wie es in der Diakonie zum Beispiel eine Blindenarbeit gegeben hat, hat es auch eine Alkoholikerarbeit gegeben. Und da kam der Dr. Stark von Dresden nach Kriewitz und hat eben auf die Dringlichkeit hingewiesen. In der DDR gab es damals 170.000 Alkoholiker. Und dass dafür ein Mann für Mecklenburg zugeteilt wird, das war mir dann deutlich. So bin ich dann im Oktober 1971 hier nach Saran gezogen und dann begann halt von hier aus die ganze Arbeit.
Im Dienst der Kirche übernahm Heinz Nitzsche zunächst die Aufgabe, Selbsthilfegruppen aufzubauen.
Mein Mann machte Hausbesuche und dann hat er festgestellt, also die sind so kaputt, kein Leben, auch in den Häusern, in den Wohnungen. Und dann hat er sie mit abends mit nach Hause gebracht.
Martina Nitzsche erzählt, wie ständig neue Mitbewohner dazukamen. Manchmal hätten bis zu 30 Männer mit den Nitzsches gelebt. Auch im Ort selber, der damals um die 90 Einwohner hatte, habe Nitzsche seine Hilfe in so manchen Haushalten angeboten.
Gleich in den ersten Häusern wohnte ein Vater, der sehr gesoffen hat, und der hat sich mitunter mit seinen Söhnen geprügelt. Da bin ich mir dazwischen gegangen. Der Mann ist einige Jahre dann frei gewesen, wo er dann gestorben ist.
Frei gewesen heißt?
Ohne Alkohol zu leben.
Frei werden. Diesen Begriff hat Nitzsche gewählt fürs Trockenwerden. Aber auch für das Freisein von Gedanken an Alkohol. Denn auch das gedankliche Kreisen um Alkohol kann wie ein Gefängnis wirken, aus dem man meistens nicht alleine rauskommt.
Es ist uns ganz wichtig gewesen, dass die Menschen ein neues Leben kennengelernt haben. Und wenn ich an unseren Peter Grosch denke, der kam hier an, auch total kaputt. Der ist heute Geschäftsführer. Ja, der hat manchmal gesagt, ich bin abends durch die Bahnhofskneipe gegangen und habe geguckt, wo finde ich noch ein Brötchen.
Eine Geschichte von einem, der kam und geblieben ist und heute sogar der Chef des Diakoniewerks Seran ist. Von diesen Geschichten werde ich bei meinem Besuch noch einige hören.
Er hat nicht vergessen, wo er hergekommen ist.
Ich will wissen, wie genau der Alltag aussah, damals auf dem Hof der Nitzsches.
Um 6 standen sie alleine auf, selbstständig. Also sie wurden nicht gedrängelt, sondern es war eine Selbstständigkeit da. Um 7 war dann Frühstück. Nach dem Frühstück haben wir die Kurzandacht gemacht, die Morgenandacht. Und dann gab es die Arbeitseinteilung. Und je nachdem, wie jemand fit war dort und wo er seine Fähigkeiten liegen hatte, wurde er eingeteilt. Wir hatten Tiere und wir hatten so einen großen Garten. Ja, und Gemüseputzen, Kartoffeln schälen, Abwaschdienst und all diese Dinge. Es war genau dann eingeteilt und dann ging das halt los. Um 12 gab es dann Mittagessen. Dann war Pause bis 2 und dann ging es halt nochmal ran, denn Langeweile ist überhaupt nicht gut. Dann haben wir um 6 Armbrot gegessen und 7:30. Das war dann unsere Hauptveranstaltung oder das Wichtige, um ihnen neue Perspektiven zu zeigen, neue Lebensmöglichkeiten aufzuzeigen. Das war dann 7:30 unsere Andacht,
Gruppenstunde,
kann man sagen.
Ich frage mich, ob für die Alkoholiker, die hierher kamen, Religion überhaupt eine Rolle spielte und ob es heute immer noch Andachten gibt. Ich werde noch einiges darüber erfahren. Jetzt gehe ich erstmal runter zum See. Auf dem Steg sitzt jemand allein auf der Bank.
Seran ist so, ist wie ein Paradies hier. So. Wenn morgens die Sonne aufgeht und die Natur und wie das alles ist. Das gefällt mir so an Seran.
Ja.
Danilo ist seit 3 Wochen wieder in Seran. Der 42-Jährige war schon mal hier.
Nach dem Tod von meinem Vater, der ist 2011 gestorben, bin ich eben das erste Mal hier gelandet. Ne?
Der Ort habe ihm damals geholfen, wieder trocken zu werden. Dann stirbt auch seine Mutter.
Ich habe gedacht, durch den Tod meines Vaters bin ich irgendwo drauf vorbereitet. Aber kann man vergessen, das war nochmal ganz anders, viel intensiver. Und ich lag 1 Monat lang wie paralysiert, nur im Schlafzimmer auf dem Bett.
Die Gründe zu trinken ähneln sich mehr oder weniger bei allen, die hier sind. Einige andere Bewohner soll ich abends beim Lagerfeuer kennenlernen, schlägt Danilo vor, der los muss zum Küchendienst.
Und sehen Sie schon mal hier so Bewohner stehen, auch bei den Ziegen?
Öfter mal, ja. Doch, das beruhigt die wahrscheinlich auch so ein bisschen oder so und ist ja auch was Schönes. Ne?
Jürgen Schibalski, Leiter der SOS-Station, die sich in dem Gebäude befindet, in dem die Nitzsches gelebt haben. Er führt mich über das Gelände. Alles sehr idyllisch. Selbst die Reha-Klinik neben der SOS-Station sieht mehr wie ein großes Ferienhaus aus. Gegenüber ist das Doppeldiagnosezentrum, falls zur Alkoholsucht noch eine psychiatrische Erkrankung dazukommt. Außerdem gibt es noch unterschiedliche Häuser, die betreutes Wohnen ermöglichen.
Jetzt das Biotop da, wenn man da sitzt, denn hier die Hühner, das befriedet ja auch so ein bisschen.
Es gehört auch heute noch zu den Aufgaben, sich um ein paar Tiere zu kümmern. Zum Beispiel eben die Hühner.
Das macht einer vom betreuten Wohnen, da hat er mich gefragt, ob er die betreuen darf. Und so ein Zuverlässiger macht er gut.
Ein paar Meter hinter den Hühnern stehen einige große Gewächshäuser. Schibalski hat hier noch auf dem Feld gearbeitet. Wie einige andere ist auch der 56-Jährige vor über 20 Jahren hier gestrandet.
Ich selber bin 93 hier auch als Obdachloser mal angekommen. Ich hatte eigentlich mit meinem Leben abgeschlossen. Ich hatte nur noch den Wunsch zu sterben.
Schibalski ist sich sicher, dass Iran für sein Überleben gesorgt hat.
Also die SOS-Station ist ein Haus, das es mit dem Charakter eigentlich nur einmal in Deutschland gibt, weil hier kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten der Bevölkerung zu uns. Das heißt, das geht vom Hotelmanager über Oberstudienräte bis hin zu Menschen, die aus der JVA zu uns kommen. Die SOS-Station nimmt die Leute dann völlig unbürokratisch auf. Es ist halt keine Leistung nach dem Sozialgesetzbuch. Die Leute, die zu uns kommen, tragen den Eigenanteil je nach finanzieller Lage und der Rest wird halt von Spenden getragen.
Das war schon zu Heinz Nietzsches Zeiten so. Auch wie damals, in der SOS-Station gibt es keinen festen Therapieplan. Stattdessen gibt es die Hühner, die versorgt werden müssen, das Gießen und Ernten von Gemüse und Obst, den Haushalt in der SOS-Station wie Putzen und Saugen und der Küchendienst, der alles außer Kochen beinhaltet, denn das Essen kommt aus der Reha-Klinik. Je nach Interesse übernehmen die Bewohner der SOS-Station ein paar kleinere Aufgaben.
Hier sind die Gewächshäuser, riesig.
Hier ist dann nur reines Gurkenzelt.
Okay, Gurken, wow.
Das große hier ist ein reines Tomatenzelt, da werden die ersten jetzt auch rot.
Und macht das den Bewohnern Spaß, so dieses Ernten und Selbstversorgen?
Teils. Und erstmal macht es vielleicht noch Spaß, aber so wie letztes Jahr haben wir dann 170 Kilogramm Sauerkirschen entsteint. Und dann musste ich ab und zu mal einen Grill spendieren, um die Laune hochzuhalten.
14 Männerbetten und 4 Frauenbetten hat die SOS-Station. 11 sind aktuell belegt. Einzige Bedingung für die Aufnahme, die potenziellen Bewohner müssen ihre Entgiftung in einem Krankenhaus hinter sich haben. Dieser erste Entzug muss unter medizinischer Aufsicht stattgefunden haben, damit die Betroffenen anschließend überhaupt selbst in der Lage sind, sich für weitere Maßnahmen entscheiden zu können. Die SOS-Station soll in den ersten Wochen den Anfang einer Neuorientierung bieten. Ein erstes Wiederankommen im Leben, ein erster Halt sein. Denn meistens fehlt überhaupt ein Ansprechpartner, ein Freund und fast immer der familiäre Halt. Nach 3, maximal 4 Monaten dann, nach Absprache mit den Therapeuten, soll dann der nächste Schritt gemacht werden. In der Regel geht es nach der SOS-Station in der Reha-Klinik weiter oder im Doppeldiagnosezentrum. Am Ende steht das betreute Wohnen. Alles in Seran.
Bin dann vor 2 Jahren gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, hier die SOS zu leiten. Und bevor ich mich dann entschieden habe, habe ich gedacht, na gut, vielleicht kannst du so mal anderen wiedergeben, was du selber mal empfangen hast.
Wieder einer, der geblieben ist in Seran. Er habe ein Haus gekauft und eine Familie gegründet. Schibalski erzählt mir, dass er hier von einem Tag auf den anderen trocken geworden sei. Nach einem schlimmen Rückfall mit einigen Flaschen Schnaps, die er in einem Kieshaufen versteckt hatte.
Dann saß Heinz dann bei mir nachts um 1 am Bett und sagte, na, nun geht's dir dreckig. Bevor ich das alles irgendwie realisiert hatte, dachte ich schon, ich bin im Paradies gelandet oder so. Ne?
Paradies. Ein Begriff, der hier immer mal wieder fällt. Wenn ich mir die Landschaft und das Gelände angucke, dann hat es was davon. Aber beim Thema Sucht ist auch klar, dass das Paradies trügerisch ist. Es gehört zu den Aufgaben von Schibalski, mehrmals in der Woche die Bewohner spontan pusten zu lassen. Es kann sein, dass er auch nachts zur Alkoholkontrolle kommt. Gerade in der Phase nach der Entgiftung, also genau die ersten Monate der Bewohner in der SOS-Station, ist es am wahrscheinlichsten, dass sie rückfällig werden. Manchmal ist es nur für einen Abend, einen Tag, dann wieder eine Zeit lang gut und es kann auch nochmal zu einem Rückfall kommen. Wenn sie es schaffen, dann wieder trocken zu sein, geht es für die Bewohner in Seran weiter. Wenn der Alkohol aber wieder zum heimlichen Begleiter wird, müssen die Rückfälligen vorerst wieder gehen, für einen erneuten Aufenthalt im Krankenhaus oder aber auch, um vielleicht mit noch festerem Willen wiederzukommen. Kurz vor dem Abendbrot treffe ich in der SOS-Station in einer Art Teeküche noch Hartmut, der dabei ist, mit ein paar anderen Johannisbeeren von den kleinen Zweigen zu befreien. Der Ende 40-Jährige will rauchen. Wir gehen zusammen auf die Lügenterrasse. Er sagt, dass er gerade erst 3 Tage da sei, nur heute etwas enttäuscht.
Ich komme vom Bauernhof und da habe ich 10 Jahre lang selber meinen Haflinger gehabt. Der heißt Dennis und der eine heißt Mike. Ja, die heißen wirklich so.
Die Pferde kannst du aber jetzt nicht betreuen. Darauf hattest du dich jetzt so ein bisschen gefreut.
Ja, weil er die alte Post hört und da komme ich wohl schlecht dran, wurde mir heute früh gesagt. Das ist wohl so ein Ding.
Er erzählt mir, dass dieser Bereich wohl schon länger nicht mehr zur SOS-Station gehöre und er an die Betreuung leider so nicht mehr dran käme.
Dann hier gucken, was ich Montag mache und dann ist, glaube ich, Mittag und dann ist, glaube ich, Feierabend, ne?
Wir haben keine festen Aufgaben, die wir jetzt machen wollen noch heute. Heute war erstmal nur Johannisbeeren pflücken.
Also für mich ist es ein klein bisschen Neuland hier. Ich meine, gut, Landarbeit macht mir nichts aus, weil an der frischen Luft arbeiten, wie gesagt, das macht Spaß.
Ja.
Und macht hungrig und müde. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache.
Ja.
Kann hier wunderbar schlafen, endlich mal zur Ruhe kommen und richtig gesund werden. Und dann schauen wir weiter.
Was war mit denen, die so absolut gar nichts mit Gott anfangen konnten, will ich noch von Heinz Nietzsche wissen.
Ich muss einfach sagen, dass eigentlich fast alle mit Gott nichts am Hut hatten. Aber dass durch unser Zusammenleben und Familie sein, haben sie gemerkt, dass sie eine Kraftquelle brauchen.
Und so mancher hätte eben dann auch zum Glauben gefunden. Und wer nicht, der nicht. Da mache er keine Unterschiede, sagt Nietzsche.
Haben Sie nie mal ein bisschen Sorge gehabt, dass irgendwie jemand, weil er rückfällig geworden ist, kurz mal schwarz sieht?
Dafür blieb mir überhaupt keine Zeit, Angst zu haben. Ich habe eigentlich fast nur positive Erfahrungen gemacht. Natürlich, dass sie mal was mitgehen lassen haben, wenn sie gegangen sind. Aber damit kann man großzügig umgehen.
Gab es Kriterien, wen man aufgenommen hat und wen nicht? Will ich wissen, da ich ja nun schon im Ansatz verstanden habe, wie es ist, wenn jemand heute in der SOS-Station beim Alkoholtest erwischt wird.
Also Sie haben 3 Chancen gehabt bei uns, wenn Sie bewusst getrunken haben. Das erste Mal wurde mit Ihnen gesprochen und wenn Sie dann liefen, war das okay. Wenn Sie aber dann das zweite Mal wieder bewusst getrunken haben, gab es noch eine Chance. Beim dritten Mal bewusst mussten Sie dann gehen. Aber die Tür blieb Ihnen immer offen. Und das habe ich oft erlebt, dass dieses Wegschicken sehr gut war, weil sie dann zum Nachdenken gekommen sind.
Das ist jetzt hier so das Sommerabendprogramm, auch mal in See noch mal zu hüpfen.
Ja, gemütlich ausklingen lassen den Tag.
Ich treffe nicht nur Danilo wieder, mit dem ich kurz auf dem Steg gesessen habe, sondern lerne auch Falco kennen. Der gelernte Koch ist seit 1 Monat hier. Hier am Lagerfeuer wirkt die Runde wie ein Ferienlager. Aber verklären darf man natürlich auch nicht. Falco ist vor ein paar Tagen rückfällig geworden. Und auch das Miteinander hat seine Grenzen.
Kommen so viele verschiedene Charaktere aufeinander. Gab es auch Tage schon, wo man am Tisch dann gerade 10 Minuten gesessen und dann der Riesenstreit dann am Tisch gewesen. Ne?
Also. Ist ja überall so.
Ja. Ja, na klar.
Du hast es gerade angedeutet, wie wahnsinnig stressig das auch bei dir vorher war. Wie lange hast denn du, bevor du hier hinkamst, nicht mehr an einem Lagerfeuer gesessen?
Keine Ahnung, 20 Jahre, 25 Jahre. Vielleicht in der Schule mal oder so.
Die Leistungsgesellschaft. Ne? Du bist nur am Machen, Machen, Machen und vergisst dabei die schönen Sachen. Ne?
Es wird viel miteinander gesprochen hier am Feuer. Dabei viel geraucht.
Wenn man zusammensitzt, klar, spricht man miteinander. Es ist anders, wie wenn man Mediziner spricht oder Psychologen oder Psychiater. Privat halt. Ne? Das ist einfach so, meiner Meinung nach, ein bisschen zugeknöpfter. Weiß ich nicht, wie ihr so für euch ist.
Alle warten noch auf einen Bewohner, der heute Geburtstag hat. Kurz vergesse ich, warum ich hier bin und denke, wollen wahrscheinlich alle anstoßen auf das Geburtstagskind. Sofort fällt mir auf, wie absurd der Gedanke ist und wie sehr offenbar auch ich daran gewöhnt bin, dass zu einem netten Abend in Gesellschaft auch irgendwie ein Bier oder ein Wein wie selbstverständlich dazugehört. Aber alle, die hier sitzen, haben nicht mal ein Wasser in der Hand. Zigaretten, ja, alle rauchen. Eine Frau sitzt mit am Feuer, Uli.
Ich bin mit meinem Mann gekommen und dann sind wir nach Güstrow gezogen, ein halbes Jahr. Und da ist er gestorben, da bin ich wieder hierher. Rückfällig wäre ich bestimmt schon lange.
Wenn Sie nicht mehr hier wären?
Sie nickt.
Aber ich bin ja so krank, ich habe ja Lungenkrebs.
Uli ist eine von zwei Frauen. Sie ist über 60 und kann auf Lebenszeit im betreuten Wohnen bleiben. Uli lächelt ein wenig, als für mich überraschend Kinder auf der anderen Seite des Feuers auftauchen.
Warum seid ihr hier? Ihr seid am Campen?
Ja.
Stimmt. Hier am See stehen ein paar Zelte auf der Wiese.
Das ist ein Jugendcamp.
Ein Jugendcamp?
Ja.
Die Kinder erzählen mir, dass sie selbst das erste Mal hier sind, aber es dieses Angebot jedes Jahr gibt.
Das heißt, es ist für euch auch klar, dass es hier Menschen sind, die hier auch eine Reha machen sozusagen.
Ja.
Und das passt aber alles auch super gut zusammen. Und für euch ist es auch offenbar alles normal, abends mit am Feuer zu sitzen. Und man kennt ihr euch untereinander?
Ja.
Also ein paar habe ich bei Volleyballfeld kennengelernt und ein paar habe ich schon gesehen.
Okay.
Wir kommen am späten Abend noch auf das Thema Glauben zu sprechen.
Zum Beispiel, wenn man bei uns in der SOS haben, einmal die Woche immer Andacht. Ist jetzt nicht schlimm, aber es ist Pflichtprogramm. Für mich ist das Thema so Gott so eigentlich gar nichts.
Obwohl ich das nicht schlimm finde, da mal gesegneten Namen zu sagen oder sowas.
Nein, schlimm finde ich es auch nicht, aber das ist, entspricht nicht meiner Natur. So.
Patrick erzählt mir, dass er bi ist. Er aber auch hier seinen Umgang damit gefunden habe. Wichtig sei eben gegenseitige Toleranz.
Die Kirche muss einfach sehen, dass es das normal heutzutage ist, bi, schwul, lesbisch, pan, dass es normal ist in der heutigen Gesellschaft.
Am nächsten Vormittag stehe ich mit Falco in der Küche, um zu sehen, wie er den Tisch für das Mittagessen vorbereitet.
Du bist jetzt seit einem Monat hier, hast du gesagt, ne? Wie oft denkst du an Alkohol?
Also wenn ich ehrlich bin, doch jeden Tag. Also das kriegst du bei mir noch nicht aus dem Kopf raus, ne? Das ist ja auch nicht Alkohol, auch Drogen gewesen bei mir. Ich kann froh sein, dass ich hier so ein bisschen abgelegen ist. Wenn man sich jetzt hier was besorgen wollte oder so, ist es doch schon ein ganz schönes Stück zu fahren, zu laufen, was auch immer. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon das öfter mal. War letzte Woche, da hatte ich ein bisschen Kopf und so, Kopfkino, musste ich mal raus hier.
Und was hast du dir dann geschafft? Also war es eher Alkohol oder waren es Drogen?
Sowohl als auch.
Und kann man dir das dann anmerken? Das heißt, kommst du hier dann dicht wieder hin oder warst du...
Also ich weiß nicht, ob ich es mir anmerken kann, aber ich bin wieder hergekommen hier aufs Gelände, bin erstmal oben im Zimmer, erstmal habe ich versucht, ein bisschen wieder zu sammeln, ne? War ja doch Oberkante, Oberlippe und dann, wie ich dann wieder ein bisschen sprechen konnte, bin ich den Platz zu ihm runter und habe zu ihm gesagt, du pass auf. Wow. Blöd gelaufen.
Wow, so ehrlich warst du dann.
War halt trotzdem wichtig, dass ich mir das im Teil sagen tue, weil ich bin ja hier, um das im Teil zu ändern.
Kurz bevor ich zurückfahre, treffe ich auch Patrick wieder. Er spielt mit einem anderen Bewohner zusammen mit einem großen Hund.
Ja, Tosca, ich weiß, Herrchen ist nicht da, ne? Jo. Nee, aber es wird viel gemacht hier mit Hunden und so. Es gibt sehr viele, die mit Hunden kommen, die da auch nachfragen, weil in Saran ist das erlaubt.
Patrick ist 22. Er hat Angst vor einer erneuten Psychose, sagt, er brauche so einen Ort wie Seran und plant, wie etliche vor ihm, hier oder in der Nachbarschaft zu bleiben.
Weil es mir hier gefällt, es ist eine familiäre Umgebung und ich habe dann auch gesagt, wenn betreutes Wohnen mache ich in Seran und dann denke ich mal, ziehe ich nach Kugelmist, da sind auch Häuser und dann kann ich jeden Tag hierher kommen und werde mir noch einen Hund holen und dann ist es echt schön hier. Überall Grünzeug, Bäume, frische Luft, was will man mehr?